Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Also es ist ja nicht so, dass wir hier alle Bands on air lassen. Die Bands müssen schon aus Orten kommen mit renommierten Universitäten. Oxford zum Beispiel, da kommt diese Band her, die Glass Animals. Mit Life Itself und damit herzlich willkommen zum RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin. Die Profis am Pfingstsamstag, schön, dass Sie bei uns sind, egal wo Sie hingefahren sind zu Pfingsten, denn ich weiß ja, dass Sie Radio 1 auch immer mitnehmen, zum Beispiel wenn Sie jetzt gerade schön an der Ostsee, an der Nordsee liegen oder wo auch immer Sie Pfingsturlaub machen. Herzlichen Glückwunsch, schön, dass wir dabei sein dürfen hier bei den Profis. Wir haben ein volles Programm heute. Wir reden unter anderem natürlich über Ebola, über den Ebola-Patienten in der Berliner Charité. Und fragen, was machen die eigentlich da mit dem? Wie wird er behandelt? Und wird es irgendwann mal einen Impfstoff geben gegen Ebola? Wir reden über die Geschichte des Bezahlens. Da ist ein Buch erschienen, das Kreditkartenbuch, das uns die Kulturgeschichte der Kreditkarte erzählt. Wir reden über Depressionen und eine überraschende Erkenntnis, nämlich, dass Depressionen zwar die Vorfreude auf etwas reduzieren können, aber offenbar nicht den Genuss an Dingen selbst. Und gleich in einer halben Stunde geht es um die Frage, wie haben sich eigentlich unsere Vorfahren fortbewegt, also die Hominini, liebe Mithominini, also die Menschenaffen, die Menschenähnlichen sozusagen, haben die von vornherein, sind die auf beiden Beinen gegangen oder haben die vielleicht noch längere Zeit gebraucht, mit denen sie ihre Arme noch benutzt haben, um in Bäumen zu klettern? Das ist jetzt erforscht worden. All das hier bei den Profis. Vorher wie immer das Scannerspiel. Und beim Scannerspiel gibt es heute zu gewinnen ein Buch namens Education for Future, Bildung für ein gelingendes Leben. Genau darum geht es. Eine gute Bildung ist entscheidend für die Zukunft. Das ist ein Buch voller nutzbarer Antworten für den Alltag in Familie, Schule und Kindergarten. Wenn Sie das interessiert, bewerben Sie sich jetzt beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Das ist Musik aus Frankreich von Meat. Der sich gedacht hat, Meat lässt sich leichter merken als sein wahrer Name Quentin Le Poutre. Können Sie auch. Quentin Le Poutre ist Meat, M-Y-D, Be Someone New. Dieser Titel bei den Profis auf Radio 1. Guten Morgen, Ulf.
Ja, guten Morgen.
Hallo, Ulf. Na, wie geht's denn
ja,
so
heute?
Ja, Ulf, von was rufst du an?
Aus Riesa.
Aus Riesa, das ist da, wo man nur von Meißner Porzellan isst, richtig?
Was haben wir jetzt?
Na, also ja,
ja, wir frühstücken gerade vom Porzellanteller. Meißen ist,
Landkreis Meißen oder nicht, ne, Riesa?
Ist Landkreis Meißen, ja. Da kommen die Nudeln her aus Riesa und...
Mhm. Ja, das ist ja schön. Ich freue mich natürlich immer sehr über auch Hörer und Hörerinnen aus Sachsen. Was treibt euch zu Radio 1?
Ich bin schon seit 1998 Stammhörer. Ich habe auch schon mal mitgespielt im Juni 2019 und gewonnen, ein Buch gewonnen.
Hattest du da nicht Geburtstag sogar?
Nö, ich habe immer Oktober. Die Tochter hat die Jugendweihe. Ja,
ja, super. Na, das ist doch toll. Freue ich mich sehr. Dann wisst ihr ja genau, wie es hier läuft. Ne? Danke, dass ihr dabei seid. Du hast ja einen Telefonjoker am Frühstückstisch sitzen, ne?
Ja.
Sehr gut. Ulf, dann weißt du ja, wie es geht. Du als Erster hast es natürlich immer am schwersten, musst drei Fragen überstehen, bevor du dieses schöne Buch vom Gerald Hüther gewinnen kannst. Im Goldmann Verlag erschienen, würde im Buchhandel 22 Euro kosten. Hier kommt Frage Nummer 1.
Die richtige Ernährung macht Schmetterlinge attraktiver. Wie attraktiv ein Schmetterlingsweibchen für ein Männchen ist, hängt von seiner Ernährung als Raupe ab. Um das herauszufinden, hat ein japanisches Forschungsteam Raupen auf unterschiedlichen Pflanzen aufgezogen, und zwar auf einer heimischen und einer nicht heimischen Art. Das Ergebnis? Raupen, die sich von der heimischen Art ernährt haben, wirken später attraktiver auf Männchen. Denn die Ernährung verändert vor allem das Aussehen der Flügel, besonders im ultravioletten Bereich.
Mhm.
Mhm. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich sag mal, ja, stimmt.
Ja, das stimmt und das stimmt. Tja, irre, was man so rausfindet in der Biologie. Ja. Schmetterlinge, die sich als Raupen von einheimischen Pflanzen ernährt haben, sind für Männchen tatsächlich attraktiver. Beobachtet hat das ein Forscherteam der Universität in Osaka in Japan. Und zwar an der bedrohten Schmetterlingsart Fischer's Blue. Ulf, Frage Nummer 2 kommt hier.
Okay.
Kaffee wirkt nur durch Koffein. Kaffee macht wach, mehr aber offenbar nicht. Ein internationales Forschungsteam hat untersucht, wie Kaffee die Verbindung zwischen Darmbakterien und Gehirn beeinflusst. Ihre Vermutung war, dass sich auch andere Stoffe im Kaffee gesund auf Darm und Stimmung auswirken. Doch die Studie zeigt, nur das im Kaffee enthaltene Koffein hat einen Einfluss auf Körper und Psyche. Entkoffeinierter Kaffee wirkt daher kaum anders als ein Glas Wasser.
Also das finde ich mal wirklich eine spannende Frage, weil ich auch dazu übergebe, abends zum Beispiel, oder sagen wir mal ganz ehrlich gesagt, nach 16 Uhr nur noch entkoffeinierten Kaffee zu trinken. Und da hat mich schon immer mal interessiert, ist der eigentlich genauso gut für mich wie der mit Koffein? Und hier wird behauptet, Kaffee wirkt nur durch Koffein.
Schwierig. Was machen wir denn jetzt? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich sag trotzdem, ja, stimmt.
Ja, stimmt, ist falsch.
Ich hab's doch gewusst.
Ulf, du weißt doch, das Bauchgefühl.
Ja, dein Bauchgefühl war richtig.
Das Bauchgefühl war richtig. Und ich meine, du hörst jetzt schon so lange zu, seit 1998, du weißt, das Bauchgefühl, trügt nie, aber man macht es dann trotzdem. Der Kopf, der Kopf grätscht einem dazwischen. Ja. Aber ich habe mich sehr gefreut, mal wieder mit euch zu telefonieren, lieber Ulf. Grüße nach Riesa.
Ja,
ne? Gebe ich weiter. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Bis zum nächsten Mal. Ja, danke. Tschüssi.
Tschüss, tschüss. Tschüss,
danke.
So, dann haben wir hier den Christian. Hallo, Christian.
Ja, hallo.
Hallo, das klingt, als wärst du bei mir im Studio. Das ist eine sehr schöne Leitung.
Ja, toll.
Von wo aus rufst du denn an?
Aus Cottbus.
Gibt's da was Neues in Cottbus?
Ja, klar. Wir sind, also der Fußballverein ist in die zweite Liga aufgestiegen.
Habe ich von gehört. Warst du bei den Feiern dabei? Ich meine, ist ja nicht jeder gleich Fußball begeistert, ne?
Ja, bin ich auch nicht. Ich habe jetzt nur vermutet, dass die Frage darauf abzielt. Ich habe das auch nur gehört,
okay,
wie da gefeiert
das,
worden ist.
Das finde ich immer ganz wichtig. Also ich finde, also ich sage ja immer, in meinem nächsten Leben möchte ich gerne als Fußballfan auf die Welt kommen, weil ich den Eindruck habe, und das meine ich ganz ernst, überhaupt nicht ironisch, weil ich den Eindruck habe, ich verpasse was. Ne? Weil Fußballfans haben so viel Freude an ihrem Sport, sind so begeistert. Immer wenn ich das sehe, denke ich, wow, das hätte ich auch gern. Habe ich leider nicht. Christian, gut, jetzt haben wir geplaudert. Du hast das Glück der dritten Frage, denn danach gibt es schon den Buchpreis. Hier kommt sie.
Vögel fürchten sich mehr vor Frauen. Stadtvögel sind misstrauischer gegenüber Frauen als gegenüber Männern. Das zeigt ein Experiment von Forschenden der Universität in Prag. Sie haben dafür die Reaktion von Vögeln beobachtet, denen sich Menschen nähern. Hierzu haben sie ähnlich große und gleich gekleidete Männer und Frauen ausgewählt, die mit Blickkontakt auf die Vögel zugingen. Dabei fiel auf, wenn sich Frauen den Tieren nähern, fliegen sie früher weg als bei Männern.
Also, da fällt mir gar nichts zu ein, so richtig, was da einen Unterschied machen sollte zwischen Frauen und Männern. Ich sag mal, das stimmt nicht.
Und das stimmt nicht ist falsch. Ja, aber dass Vögel womöglich misogyn sind, frauenfeindlich, weiß man nicht, man könnte das so interpretieren, aber tatsächlich fürchten sich Vögel mehr vor Frauen. Die Forscher haben das in unterschiedlichen europäischen Städten mit verschiedenen Vogelarten getestet. Die Ergebnisse waren immer ähnlich. Und warum Vögel bei Frauen eher wegfliegen, das kann die Forschung bislang nicht erklären, Christian. Von daher war ja deine Intuition eigentlich richtig. Warum sollte das so sein? Das weiß die Wissenschaft nicht. Ich kann nur aus meiner empirischen Erfahrung sagen, ich habe ja dieses Krähenpärchen, was bei mir wohnt, auf der Fensterbank quasi. Das ist immer sehr zutraulich. Die mögen aber auch keinen Augenkontakt. Wenn man auf die zugeht und sie anguckt, das könnte bedrohlich wirken. Am besten weggucken, dann kommen die sehr, sehr nah. Und wenn dann meine Frau in den Raum kommt, dann sind die schon sehr viel nervöser, als wenn ich alleine da bin. Aber ob das nun geschlechterspezifisch ist oder einfach daran liegt, dass sie mich besser kennen, keine Ahnung. Christian, danke, dass du mitgespielt hast.
Ja, danke, ja? Hat Spaß gemacht.
Mach's gut.
Tschüss.
Tschüss, tschüss. Und dann haben wir einen Abräumer und der heißt Mike.
Ja, schönen guten Morgen.
Herzlichen Glückwunsch, Mike. Ne, so ist das in diesem Spiel. Der dann in der Leitung wartet, muss gar nichts tun, sondern hat jetzt gewonnen, lieber Mike. Du hast gewonnen Education for Future, Bildung für ein gelingendes Leben von Gerald Hüther und Marcel Heinrich und Mitch Senf im Goldmann Verlag erschienen. 22 Euro, 320 Seiten. Ein Buch über die Frage, wie lernen wir, wie das Leben und Zusammenleben im 21. Jahrhundert wirklich gelingt und was können unsere Bildungseinrichtungen dafür tun. Das könntest du jetzt behalten, aber ich mache dir jetzt noch dieses Angebot, um es dir abzuluxen.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
Ne, noch eine Frage, Mike, dann hast du am Ende beides, Buch und Abo oder beides verloren?
Ja, wir nehmen noch eine Frage.
Hier kommt die Frage.
Sexuelle Erregung schärft das Urteilsvermögen. Sexuelle Erregung hilft dabei, besser einzuschätzen, ob das Gegenüber ehrliche romantische Absichten hat. Um das herauszufinden, haben israelische Forschende Studierenden Videos mit und ohne sexuellen Inhalt gezeigt. Im Anschluss sollten die Teilnehmenden mit einer Person chatten, die gemischte romantische Signale sendet. Das Ergebnis ist eindeutig. Sexuell erregte Personen können das romantische Interesse ihres Gegenübers realistischer einschätzen.
Das ist ja eine schwierige Frage.
Bist du am Googeln, Mike?
Nein.
Ich habe da eine Tastatur gehört. Ich habe gute Ohren.
Nee, das war keine Tastatur, war keine in der Nähe. Alles gut.
Ja. Sexuelle Erregung schärft das Urteilsvermögen. Da kann man, wenn man ein bisschen scharf ist, ja, kann man mehrdeutige Interaktionen deutlich optimistischer interpretieren, deutlich realistischer interpretieren.
Ne? Ich würde sagen, das stimmt nicht.
Und damit hast du recht. Ja, es war tatsächlich so, dass die Teilnehmer mehrdeutige Interaktionen deutlich optimistischer interpretiert haben und gedacht haben, die will was von mir. Ja, wenn sie selber sexuell erregt waren. Die Erregung verstärkt also die Tendenz zu sehen, was man sehen möchte. Und Gesprächspartnerinnen wirken und Partner natürlich auch wirken dadurch attraktiver. Mike, richtig geraten. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke schön.
Ich habe noch gar nicht gefragt, von wo aus du uns anrufst.
Ja, aus Pritzwalk.
Aus Pritzwalk. Dann schöne Grüße nach Pritzwalk, Mike. Danke, dass du bei uns warst.
Ja, und frohe Pfingsten.
Frohe Pfingsten. Und du weißt ganz wichtig, jetzt nicht auflegen, ne?
Nein.
Mach's
alles
gut.
Danke.
Tschüss, tschüss.
Ciao.
Achten Sie mal drauf, wenn Sie mal wieder interessante Berichte zu sehen kriegen über Roboter, ja, über Androiden, also welche, die auf zwei Beinen gehen. Die meisten gehen noch immer wie Kleinkinder oder wie Senioren, ja, mit einem eher unsicheren, starksigen Gang. Und daran kann man dann ganz gut sehen, wie hochkomplex der menschliche Geh- und Gleichgewichtsapparat ist. Schwer zu kopieren, weil uns Menschen unglaublich viele Muskelgruppen aufrecht halten. Und das muss man bei Robotern halt alles mit kleinen Motoren entsprechend ausgleichen. Einfacher und stabiler wäre natürlich der Gang auf Händen und Füßen oder auf vier Beinen. Anthropologen haben nun Neues herausgefunden über die Entwicklung des zweibeinigen Gehens. Und zwar ein Team des Max-Planck-Institutes für evolutionäre Anthropologie in Leipzig, gemeinsam mit Forschern der TU Wien. Und bei Max Planck arbeitet auch der Paläoanthropologe Dr. Philipp Gunz. Mit ihm habe ich gestern bereits gesprochen. Guten Morgen, Herr Gunz.
Guten Morgen, hallo.
Herr Gunz, wenn ich es recht verstanden habe, dann ist das Neue, was Ihre Kollegen da entdeckt haben, dass nicht alle Homini, also alle Menschenartigen, zur gleichen Zeit überwiegend auf zwei Beinen gelaufen sind, richtig?
Also was meine Kollegen festgestellt haben, aufgrund von Knochenuntersuchungen von versteinerten Knochen aus einer südafrikanischen Höhle, ist, dass also manche Arten unserer Vorfahren und Verwandten, also man nennt unsere Linie die Hominini, dass die nicht ausschließlich aufrecht gegangen sind, sondern auch noch viel Zeit in den Bäumen verbracht haben. Das heißt, man kann in deren Knochenstruktur noch sehen, dass die viel geklettert sind.
Also obwohl sie, wie ich gelernt habe, Bipeden waren, ja, Zweibeiner.
Genau.
Bipedie, wenn man sagt ja mal ein bisschen Bipedie schadet nie, also die Fortbewegung auf zwei Beinen, das ist also bei unseren frühesten Vorfahren so gewesen, aber sie haben trotzdem die beiden Arme noch genutzt zum Klettern.
Genau, und also das ist quasi einer der spannenden Fragen, die da auch in dieser Studie mitbeleuchtet wird, ist, wie viel Zeit haben unsere also nächsten ausgestorbenen Verwandten noch in den Bäumen verbracht? Also man muss wissen, dass alle heute lebenden Menschenaffen, Schimpansen, Gorillas, Orangutans und Bonobos, dass die also zumindest die Nacht immer noch in den Bäumen verbringen, jede Nacht da hinaufklettern, um ein Nest zu bauen. Und möglicherweise haben das auch unsere ausgestorbenen Verwandten noch sehr lange Zeit gemacht.
Mhm. Welche Erdbewohner wurden da miteinander verglichen?
Also konkret geht es in dieser Studie um Australopithecus africanus und Paranthropus. Und Australopithecus africanus ist eine Art, die man also schon seit über 100 Jahren kennt, und Paranthropus ist eben eine Nebenlinie, die nicht direkt mit uns verwandt ist, die also auch in Südafrika vorkommt, und man kannte die vor allem aus Ost- und Südafrika von Schädelfunden und Zahnfunden. Und man hat die ursprünglich die Nussknackermenschen genannt, weil die so wahnsinnig also ausgeprägte Kaumuskulatur haben. Und von deren Fortbewegung hat man aber bis jetzt nicht viel gewusst.
Der Homo sapiens, also wir, hat sich, glaube ich, so um 300.000 vor unserer Zeit entwickelt, richtig?
Genau.
Und diese beiden bipedischen Vorgänger, wann haben die gelebt, die hier untersucht worden sind?
Also die haben vor etwa 2 Millionen Jahren bzw. 1,5 Millionen Jahren in Südafrika gelebt.
Und was ist das Fazit dieser Studie, dass sich der aufrechte Gang eben nicht linear entwickelt hat, wie man bisher geglaubt hat?
Ja, also das Spannende an der Studie ist, dass also die Menschenaffenarten, die uns also quasi nah verwandt sind, dass die unterschiedlich viel Zeit quasi am Boden und aufrecht gehend also verbracht haben, und dass man sich eben nicht vorstellen kann, dass quasi seinen linearen Verlauf vom Menschenaffen und dem Knöchelgang, für den Schimpansen und Gorillas berühmt sind, zu immer mehr aufrechten Gang beim modernen Menschen gegeben hat, sondern eben auch sehr unterschiedliche, würde ich sagen, Anteile an Anpassungen für ein Leben in den Bäumen noch also zeitweise vorhanden waren.
Und was sagt denn der Paläoanthropologe? Halten Sie es für möglich, dass auch dieser aufrechte Gang mal wieder weggeht, weil die Leute merken, das mit dem Gleichgewicht halten ist doch zu unpraktisch, und dann lernen wir alle wieder auf allen Vieren zu laufen?
Naja, also mittlerweile hat sich unser Körper ja also massiv umgebaut, und es wäre extrem schwierig, also das wieder zurückzubauen. Und wir verwenden natürlich unsere vordere Extremität zu ganz anderen spannenden Dingen, also vor allem zum Werkzeuggebrauch, zur Werkzeugherstellung. Und mittlerweile sind wir von Steinwerkzeugen auf elektronische Technologie umgestiegen. Von dem her sehe ich also keine Rückkehr zum also zum vierbeinigen Fortbewegung.
Dr. Philipp Gunz, Ihnen herzlichen Dank vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Herr Gunz, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Vielen Dank.
Unlängst erst haben wir uns hier aufklären lassen über das Hunter-Virus, ja, das tragischerweise auf einem Kreuzfahrtschiff Passagiere befallen hatte. Der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit hatte mir hier erklärt, wie unwahrscheinlich der Ausbruch einer Hunter-Virus-Epidemie in Deutschland sei. Und kaum ist diese Angst vom Hunter-Virus aus den Schlagzeilen, haben wir plötzlich einen Ebola-Fall in Deutschland. Da ist ein Arzt aus den USA gemeinsam mit Frau und Kindern auf die Sonderisolierstation der Charité verbracht worden. Der Mann hatte sich Demokratische Republik Kongo angesteckt bei der Behandlung von Ebola-Patienten, und seine Familie ist bislang aber symptomfrei. Ebola gilt als hoch ansteckend, potenziell lebensgefährlich. Wie man hochpathogene Patienten behandelt, das kann uns der Tropenmediziner und Infektologe Professor Dr. Thorsten Feld verraten vom Uniklinikum Düsseldorf, denn auch dort gibt es eine Sonderisolierstation. Herr Feld, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Karkowski.
Hatten Sie bei sich auch schon Ebola-Patienten?
Nein, hatten wir nicht. Und die Einreise eines Infizierten ist wirklich ja ein außerordentlich seltenes Ereignis. Die letzten Ebola-Patienten waren in Deutschland bei dem großen Ausbruch 2013 bis 2016. Mhm. Und auch die wurden auf Anfrage nach Deutschland geholt für die Therapie, so ähnlich wie das jetzt auch bei den Ebola-Patienten ist.
Wie schützt man sich als Arzt, als behandelndes Personal in so einem Fall? Reicht eine FFP2-Maske wie bei Corona?
Auf keinen Fall. Hier ist die höchste Schutzstufe erforderlich und hierfür gibt es strenge Vorgaben und die Abläufe werden streng eingeübt. Und dazu gehört ein Gläsel-Ganzkörperschutzanzug, der auch keine unbedeckten Körperteile und Hautpartien freilässt, um eine Kontamination hier wirklich auszuschließen. Und dazu gehört auch noch wirklich eine sehr aufwendige technische Anlage mit Autofilterung, Abfallentsorgung, natürlich sicherstellen kann, dass keine Erregung.
Herr Feld, unsere Telefonverbindung ist leider nicht so gut. Wir rufen Sie jetzt sofort nochmal an. Ich würde Sie bitten aufzulegen. Wir gucken mal, ob wir eine bessere Leitung hinkriegen. Ne? Bis gleich. Ja, die Ultrafox-Fans müssen jetzt ganz stark sein. Wir gehen hier mal raus aus Vienna, denn wir haben ihn wieder in der Leitung, den Professor Dr. Thorsten Feld, Infektologen vom Uniklinikum Düsseldorf. Herr Feld, wenn so ein Patient dann auf eine Sonderisolierstation gebracht wird, gibt es da eigentlich bei Ebola fest vorgeschriebene Behandlungsroutinen?
Ja, absolut. Die Routinen und die Abläufe sind streng definiert und gut eingeübt und das ist extrem wichtig. Hier geht es allerdings nicht um die spezifische Behandlung erstmal, sondern absolut Vorrang hat hier der Schutz natürlich des Teams und der Bevölkerung. Das heißt also, der Infektionsschutz ist hier im Vordergrund. Mhm. Und die Abläufe und auch die Vorgaben für die Stationen, die sind streng definiert.
Aber Sie haben ja einen Patienten da, der leidet ja unter bestimmten Symptomen. Welche sind das? Was ist das genau? Es heißt ja auch bei dem Patienten in Berlin, dem 39 Jahre alten Arzt aus den USA, die Krankheitssymptome sind deutlich erkennbar. Was ist das?
Ja, was tückisch ist, ist, dass die Erkrankung zunächst mal mit unspezifischen Symptomen beginnt. Das ist abruptes Fieber, das sind Kopf- und Gliederschmerzen, das ist eine Schwäche. Und in dieser Phase ist leider die Erkrankung auch nicht zu unterscheiden von einer Malaria oder einem Typhus oder anderen häufigen Erkrankungen. Und wenn die Erkrankung dann fortschreitet, dann kommt es wirklich zu Symptomen mit Magen-Darm-Beschwerden, Übelkeit, Erbrechen, Durchfällen und dann im Verlauf zu Organversagen, Schock und dann zu Komplikationen mit Blutungen und dann häufig eben auch zum Versterben der Patienten.
Und die Medizin möchte das natürlich alles stoppen und verhindern. Wie macht sie das? Wie wird dagegen gearbeitet?
Am wichtigsten ist wirklich eine gute supportive Therapie, also eine organunterstützende und körperunterstützende Therapie, also Ausgleich von Elektrolyten, von Flüssigkeit, Behandlung von Koinfektionen, Sauerstoffgabe und wenn es zum Organversagen kommt, dann auch wirklich eine Hämodialyse zum Beispiel oder die Beatmung, das ist dann eine Intensivtherapie. Und damit können wir die Sterblichkeit schon signifikant reduzieren und die Prognose verbessern.
Gibt es spezielle Medikamente, die gegen das Ebola-Virus eingesetzt werden?
Diese besondere Variante des Bunzibunchu-Virus ist ja relativ neu und es gab erst zwei Ausbrüche bis hierher. Das heißt, wir haben leider noch keine spezifische Therapie, so wie wir das für die anderen Ebola-Viren haben.
Also
es gibt aber experimentelle Ansätze. Hierfür haben wir allerdings nur Tierversuchsdaten und natürlich immer die Frage bei diesen experimentellen Medikamenten, ob sie überhaupt verfügbar wären für einen Einsatz.
Also ich höre da jetzt aber raus, der Patient soll möglichst viel trinken oder kriegt vielleicht auch Infusionen mit allem, was er braucht, aber mehr kann man nicht machen.
Ja, das klingt wenig, das ist extrem wichtig, weil wir damit Patientinnen und Patienten über die kritische Phase hinwegbringen können und verhindern können, dass sie versterben, bevor sich die Organe wieder erholen und bevor auch das Immunsystem des Körpers dann selber die Viren bekämpft und eliminiert. Mhm. Und das ist enorm wichtig und damit kann man die Prognose erheblich verbessern.
Nun wird Ebola über Körperflüssigkeiten übertragen. Das haben wir alle in den letzten Wochen seit Ausbruch der Ebola-Fälle in der Demokratischen Republik Kongo erlebt. Wenn jetzt selbst die eigene Familie des Arztes aus den USA, mit der er ja zusammengewohnt hat, wenn die symptomfrei ist, ja, dann merkt man ja, so wahnsinnig ansteckend ist es gar nicht. Wie kann man sich dann den Ausbruch von Ebola-Epidemien in Afrika erklären?
Wichtig dabei und das ist auch etwas Positives, wenn man dem überhaupt etwas abgewinnen kann, dass die Übertragung erst in späten Krankheitsphasen stattfindet. Das heißt, in der Inkubationszeit, solange jemand symptomfrei ist, findet gar keine Übertragung statt. Und bei frühen Symptomen und leichter Erkrankung ist die Übertragung unwahrscheinlich. Aber da ein hoher Prozentsatz der Erkrankten dann auch schwer erkrankt und verstirbt, ist es dann unvermeidlich, dass sie sich auch in Gesundheitseinrichtungen vorstellen oder eben in der Familie gepflegt und versorgt werden. Und dann werden auch wirklich erhebliche Mengen an Viren abgesondert, unter anderem mit Durchfall, Erbrechen, Blut. Und dann ist es schwer, sich zu schützen. Und dann ist das Infektionsrisiko auch wirklich hoch. Das erklärt auch, warum die meisten Infektionen in der Familie stattfinden, bei der Versorgung von Schwererkrankten und in Gesundheitseinrichtungen. Und das ist natürlich besonders kritisch.
Sagt der Tropenmediziner und Infektologe Prof. Dr. Thorsten Feld vom Uniklinikum Düsseldorf über den Ebola-Fall, der in Berlin auf der Charité liegt, in einer Sonderisolierungsstation. Herr Feld, danke, dass Sie uns das erklärt haben bei den Profis auf Radio 1.
Gerne.
Epilepsie, und das wird Sie vielleicht überraschen, Epilepsie ist eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen. Ein epileptischer Anfall, sagt Wikipedia, ist eine Folge plötzlich auftretender synchroner elektrischer Entladungen von Nervenzellen im Gehirn und die führen dann zu ungewollten stereotypen Bewegungs- oder Befindensstörungen. Man kann sich so ungefähr vorstellen, was da passiert. Ursachen gibt es dafür mehrere. Eine davon sind die Gene. Also es gibt da die erblich bedingte Form der Epilepsie und die Auswirkungen genau dieser erblich bedingten Form konnte ein Forscherteam der Universität Zürich nun in Tierversuchen zumindest lindern. Mehr darüber weiß der Studienautor selbst. Das ist der Genforscher Dr. Lukas Kissling. Herr Kissling, guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Herr Karkowski.
Was ist das für ein Gendefekt, der diese Form der Epilepsie auslöst?
Also was wir hier haben, ist eine Mutation, die sich in einem Gen befindet. Das Gen heißt SCN1A. Dieses Gen kodiert für einen Kanal, einen Ionenkanal, der sich in Neuronen befindet. Diese Neuronen, also die Nervenzellen im Gehirn, kommunizieren miteinander über ein Netzwerk. Und wenn dieses Netzwerk, dieses Signal gestört wird, dann kann das zur Überreizung des Gehirns führen und dann zu den epileptischen Anfällen. Mhm. Und in unserem Fall hier ist das eine sehr spezifische Epilepsie. Also diese Mutation löst eine spezifische Epilepsie aus. Und diese nennt sich GAPS Plus.
Okay, jetzt haben wir auch die Vornamen, das ist gut. Wird denn dieses defekte Gen immer vererbt oder ist das ein Glücksspiel, ob ich's, oder ein Pechspiel, ob ich es kriege oder nicht?
Mhm. Also genetische Krankheiten, die Mutationen, können eben vererbt werden oder sie entstehen de novo, also neu. Es kommt auf die Krankheit drauf an, weil je nachdem hat man bekommt immer eine Kopie von dem Vater und eine Kopie von der Mutter unserer DNA, des Erbgutes. Und je nach Krankheit, ob sie dann ausgelöst wird, muss man entweder beide Kopien müssen einen Defekt haben oder halt nur die eine. Also das ist ja, kann ein Glücksspiel sein, aber muss aber nicht.
Wie gefährlich ist das, diese Form der Epilepsie? Ich habe davon eine Abkürzung gelesen namens SUDEP oder SUDEP, S-U-D-E-P. Was heißt das?
SUDEP heißt Sudden Death in Epilepsy, also auf Englisch.
Plötzlicher Tod.
Plötzlicher Tod durch Epilepsie, genau. Mhm. Das kann passieren bei vielen Epilepsien. In unserem Fall bei diesem GAPS Plus, was passiert ist, dass die Patienten diese Erkrankung vor allem durch fieberbedingte epileptische Anfälle haben, also schon früh im Kindesalter. Und manche Betroffene können dann auch Anfälle haben ohne das Fieber. Aber die Ausprägung ist sehr unterschiedlich. Also manche Verläufe sind eher mild oder eben andere schwerer, was eben durch SUDEP dann zum Tod führen könnte.
Sie haben in Tierversuchen jetzt bei Mäusen eine Methode angewandt namens Prime Editing. Was ist das?
Prime Editing, das ist eine Geneditierung. Und das bedeutet, dass wir die DNA gezielt verändern können. Prime Editing ist ein Werkzeug, wo wir sehr präzise eben an einen Ort in der DNA gehen können und dann einzelne Bausteine verändern. Also eben die Mutationen, die sich im Genom befindet, welche dann die Epilepsie auslöst, können wir so wieder korrigieren und dadurch eigentlich die normale Funktion der Nervenzellen herstellen.
Ist das das, was wir unter CRISPR-Cas kennen, die Genschere?
Ja, genau. Also CRISPR-Cas, die Genschere, ist eigentlich, das Primating basiert auf CRISPR-Cas, wurde aber verändert. Also was wir machen, ist eben nicht mit CRISPR-Cas, also der herkömmlichen Form von CRISPR-Cas, kann man die DNA schneiden. Das wollen wir aber nicht. Das wollen wir wirklich nur einzelne Bausteine austauschen und dadurch müssen wir die DNA nicht durchtrennen. Was natürlich sicherer ist, oder? Dass wir keinen DNA-Bruch haben.
Und wie konnten Sie dann, nachdem Sie das gemacht haben, den Erfolg oder Misserfolg dieses Eingriffs dokumentieren und belegen?
Unser Hauptziel war also eigentlich, diese fieberbedingten epileptischen Anfälle zu reduzieren. Dies konnten wir dann in Mäusen zeigen, welche diese genetische Grundlage genau gleich haben wie beim Menschen, also die gleiche Mutation. Und diese fieberbedingte epileptische Anfälle konnten wir induzieren, indem dass wir die Körpertemperatur der Mäuse erhöhten. Und was wir sahen, ist dann, dass in den Kontrollmäusen, also unbehandelten Tieren, hatten wir etwa 80% der Tiere bekommen fieberinduzierte epileptische Anfälle. Nach unserer Behandlung, aber mit dem Prime Editor, wurde der Anteil in diesen Mäusen sehr stark reduziert, auf etwa 15%.
Darf ich vermuten, dass sich die Ergebnisse nicht direkt auf den Menschen übertragen lassen?
Ja, nein, leider noch nicht direkt. Die Studie ist wirklich ein sehr wichtiger präklinischer Schritt. Aber bevor man so etwas am Menschen anwenden kann, braucht es noch weitere Forschungen, wie zum Beispiel die Verabreichung der Gentherapie. In Mäusen kann man sich ja vorstellen, ist das Gehirn anders, also das heißt schon mal viel kleiner als das im Menschen. Mhm. Und dass man das im Menschen dann richtig die Verabreichung gut genug ist, muss man da noch weitere Forschungsschritte machen. Da sind aber sehr viele andere Forschungsgruppen dran.
Sagt der Genforscher Dr. Lukas Kissling vom Institut für Pharmakologie und Toxikologie der Universität Zürich. Herr Kissling, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Danke vielmals.
Schönes Wochenende.
Tag.
Ihnen auch.
Gleichfalls.
Tschüss.
Tschüss.
Und weil Sie ja immer aufmerksam auch Nachrichten hören und uns vor allen Dingen auch zuhören hier im Radio, wissen Sie wahrscheinlich, dass in letzter Zeit wieder viel diskutiert wurde über die böse Trinkgeldtaste. Ja, auf Kartenlesegeräten, auch beim Szenebäcker vor meiner Haustür. Da kaufst du ein Brot für 8 Euro das Kilo, schwupp, und das Gerät fragt frech, wollen Sie nicht noch 15% freiwillig oben drauflegen? Wofür? Ja, ich meine, ich bin ja eher oldschool und zahle mit Karte. Viele nehmen mittlerweile ihr Smartphone oder die Smartwatch und Kleingeld, das kramt kaum noch jemand raus. Wie fing das eigentlich mal an mit dem Zahlen per Kreditkarte? Das können Sie jetzt nachlesen im Kreditkartenbuch des habilitierten Kultur- und Medienwissenschaftlers Dr. Sebastian Giesmann von der Uni Siegen. Guten Morgen, Herr Giesmann. Muss ich noch mal kurz nachgucken.
Ja, hallo. Guten Morgen, Herr Karkowski.
Die Kulturgeschichte der Kreditkarte. Lassen Sie mich raten, erfunden haben es die US-Amerikaner?
Ja, es ist und bleibt eine sehr amerikanische Angelegenheit. Wir können ganz weit zurückgehen ins 19. Jahrhundert zu kleinen Credit Reports. Aber wenn man es mal auf den Punkt bringen will, ist es die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo auch die ersten Digitalrechner schon verfügbar sind. Diners Club 1950, essen gehen und die Bezahlung dabei aufschieben, ist der Anfang. Und das ist eine ziemlich exklusive Angelegenheit zunächst. Mhm. Und Mitte der 1960er Jahre ändert sich dann was. Die Kreditkarte wird eigentlich zum Massenprodukt, zu dem, was wir auch heute noch nutzen, mit den Firmen, die dann später Mastercard und Visa werden. Und dann richtet sie sich eigentlich wirklich an alle, wird wild postalisch ausgeschickt. Und wir kennen das so ein bisschen mit den neueren Digitalmärkten. Es war eigentlich von Anfang an so ein Rennen darum, den Markt zu gewinnen. Am Ende sind jetzt zwei große Anbieter übrig geblieben. Das Buch erzählt auch diese Geschichte von Mastercard und Visa als eine Globalisierungsgeschichte, denn das war der nächste Schritt.
Ja, aber warum hat denn den Amerikanern ihr Dollar nicht mehr ausgereicht als Zahlungsmittel? Was für eine Idee steckt überhaupt hinter der Kreditkarte?
Die Idee ist die des schnellen, kleinen, verfügbaren Kredits und auch einer großen Mobilität. Also das muss man sich irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg schon so vorstellen, dass Bargeld in den USA, der Dollar, schon das universellste Zahlungsmittel war, aber sowas wie einen Banktransfer, Überweisung zwischen Bundesstaaten sehr, sehr schwierig war. Und in dem Punkt ist die Kreditkarte tatsächlich etwas gewesen, was das mobile Bezahlen in großen Räumen schnell ermöglicht hat. Und man merkt schon daran, das ist eine Idee, die kann man gut globalisieren. Und das ist tatsächlich passiert.
Aber so eine Rolle Dollarbündel dabei zu haben, das sah ja doch auch immer ganz schick aus, ne?
Ja, aber es geht natürlich auch um Prestige, ne? Also um die Demonstration von sozialem Status. Mhm. Am Anfang, wie gesagt, die Exklusivität, Diners Club, American Express, dann die Entstehung von Firmen, die eigentlich eine Mittelschicht adressieren und zugleich auch darauf setzen, dass man die Unterschichten mit hereinholen kann und dann vielleicht auch von den Schulden nochmal extra profitiert.
Was waren dann die nächsten Schritte? Also Kreditkarte war quasi der Anfang. Was waren die nächsten Schritte auf der Entwicklung hin zu dem, was wir heute haben, dem Zahlen mit Smartphone oder mit der Smartwatch?
Genau, also Visa und Mastercard benennen sich so erst in den 1970er Jahren. Bei Visa merkt man, da steckt auch schon so eine Passportfunktion mit dahinter im Namen. Und dann sind die Märkte im Grunde genommen weltweit gebaut worden, auch in Europa. Und eine technische Dimension, die das fast von Anfang an hatte, war, dass die Verrechnungen zu komplex wurden, um auf Papier nur zu passieren. Das heißt, ab 1970 gibt es sowas wie eine erste Digitalisierung, das ist der Magnetstreifen auf der Kreditkarte. Die Chips, die wir heute noch haben, die werden in Europa erfunden. Das ist ein Standard, der in den 1990er Jahren groß wird, wo die Kreditkarte dann auch Teil des Internets wird. Sie ist vorher schon da, das ist ein Riesenvorteil. Es gibt bis heute ja kein wirkliches Bezahlsystem, das irgendwie im Internet so kleine Zahlungen ermöglicht hätte von Anfang an. Aber die Kreditkarte ist genau an diesen Punkt gekommen. Und dann haben wir im Grunde genommen sowas wie eine dritte Digitalisierung des Bezahlens mit mobilem Geld, Mobile Money, mit den Handys, den Nokia-Handys, vor allem in Afrika ab den Mitte der 2000er Jahre. Und mein Buch im Grunde genommen so einen Schnitt macht, 2014 ist der Moment, wo Apple Pay eingeführt wird in den USA, aber auch in China WeChat Pay, wo also die Mobilisierung des Bezahlens die Karten auch schon virtualisiert hat. Ne? Wir haben die heute meistens in den Wallets.
Hier in Europa zahlt man mit PayPal, Apple Pay, Visa, Mastercard, American Express, alles US-amerikanische Firmen. Und wenn nun jemand sagt, ich vertraue diesem System nicht, hat ja der Präsident unlängst selbst entschieden, alle Mitglieder seiner Familie sind ab sofort immun vor jeglicher Steuerfahndung. Hallo, gibt es gar keine europäischen Alternativen, auf die ich beim bargeldlosen Zahlen umsteigen könnte? Gab es da nicht mal die Eurocard?
Ja, und die EC-Karte und den Eurocheck. Also ich erzähle das in einem Kapitel, den Aufstieg und Fall auch. Der Aufstieg ab 1968, es gab eine westeuropäische Kreditkarte, die Eurocard, die war absolut wettbewerbsfähig. Aber der Markenname, auch die Infrastrukturen, die Rechte sind 2003 von Mastercard gekauft worden. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir benutzen unsere EC-Karte, gehört das tatsächlich Mastercard. Und das muss man erstmal ganz nüchtern sagen. Die Frage nach den Alternativen steht im Moment wirklich im Vordergrund, weil die geopolitischen Herausforderungen so groß sind. Das betrifft den erratischen Trump, wo man immer irgendwie eine nächste Executive Order erwarten kann. Das betrifft aber auch Russland, das sich unabhängig gemacht hat mit dem eigenen Bezahlsystem, mir. Und dann gibt es noch die eigentlich dominanten Player aus China, Alipay, WeChat Pay. Und Europa ist da sowas wie eine Provinz des digitalen Bezahlens geworden, könnte man schon sagen. Aber es gibt tatsächlich zwei Hoffnungen.
Nämlich?
Zum einen im Moment auch recht präsent in der Öffentlichkeit, den Vero. Den muss man sich so ein bisschen vorstellen wie eine Eurocard 2.0. Also auch alle Banken müssen zusammenarbeiten, aber um das überhaupt zu ermöglichen innerhalb von Europa. Das Vorbild dabei ist aber eher PayPal. Das heißt, Vero ist dann eine Bezahl-App, mit der wir im Grunde genommen von Konto zu Konto direkt uns Gelder überweisen können, aber auch online bezahlen können sollen. Das wäre eine privatwirtschaftliche Alternative, die im Moment durchaus auch an Fahrt gewinnt. Mhm. Mir ein Stück weit wichtiger ist tatsächlich die öffentliche Alternative. Wir haben nämlich in den ganzen Digitalisierungen des Bezahlens immer die Privatwirtschaft ganz vorne gehabt, Und das macht was mit, vor allem mit dem Bargeld.
Ja, und dann sollten wir vielleicht am besten mal einen zweiten Termin vereinbaren, in dem wir dann auch über die europäische digitale Zentralbankwährung reden können. Ja. Dafür plädieren Sie am Ende Ihres Buches. Und ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank dem habilitierten Kultur- und Medienwissenschaftler Dr. Sebastian Giesmann von der Uni Siegen. Sein Buch heißt Das Kreditkartenbuch und ist erschienen im Kulturverlag Katmos Berlin. Herr Giesmann, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ja, sehr gerne. Und ab demnächst mit digitalem Euro.
Frohe Pfingsten.
Frohe Pfingsten.
Die Psychologie gehört bekanntermaßen zu den Wissenschaften, die gerne Experimente machen mit Menschen, weil beim Erforschen des menschlichen Erlebens und Verhaltens nicht viel kaputt machen kann, wer sich an bestimmte Regeln hält. Der Vorteil, Ergebnisse sind schnell verfügbar und leicht verständlich, wie diese Schlagzeile hier der Uni Tübingen. Da steht, Depression drückt die Vorfreude, nicht den Genuss. Da geht es um die neue Studie der Neuro- und Verhaltenswissenschaftlerin Corinna Schulz. Sie ist Doktorandin an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an den Unikliniken Bonn und Tübingen. Frau Schulz, guten Tag.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Wer jetzt nur die Überschrift liest, weiß nun also, depressive Menschen können sich nicht so sehr auf etwas freuen wie gesunde, aber sie können genauso genießen, wenn es denn dann soweit ist, richtig?
Das war zumindest eins der Hauptergebnisse in unserer Studie, wo wir Essensbelohnungen untersucht haben, bei Teilnehmern mit Depressionen, genau.
Wie haben Sie das rausgefunden?
Also uns hat interessiert der Verlust von Interesse oder Freude. Das ist eins dieser Kernsymptome der Depression, auch Anhedonie genannt. Und was wir gemacht haben quasi ist, wir haben Leute mit und ohne Depressionen gesagt oder gefragt, ob sie zu uns ins Labor kommen, die dann eine Zeit lang nichts gegessen haben, die waren nüchtern und sind dann zu uns gekommen. Wir haben auch Blut abgenommen und dann haben wir ihnen quasi verschiedene Essensbelohnungen gezeigt. Erstmal ganz unaufgeregt auf dem Bildschirm, also nur ein Bild von Essensbelohnungen, und sie haben dann gesagt, wie sehr würden Sie diese Essensbelohnung jetzt haben wollen? Wie sehr würden Sie sie wahrscheinlich genießen würden? Und dann später haben wir die Essensbelohnungen direkt vor Ihnen hingestellt und dann nochmal gefragt, wie sehr würden Sie die jetzt haben wollen? Wie sehr würden Sie die genießen wollen? Und später durften Sie die dann auch essen, also mal probieren, mehrmals auch das Ganze in ein paar Runden. Und wir haben immer wieder gefragt, wie sehr wollen Sie die Belohnung denn jetzt haben? Und wie sehr schmeckt sie Ihnen jetzt gerade? Und so sind wir eben langsam von dieser Vorfreudephase zu hin so einer konsumatorischen Phase gelangt, also der Genusskomponente. Und da haben wir eben festgestellt, dass sie diese Vorfreude quasi, dass Patienten mit Depressionen eher gesagt haben, ach ja, so sehr will ich diese Belohnung gar nicht erhalten. Und dann aber später, als sie dann gegessen wurde oder vor ihnen stand, gesagt wurde, ach, die ist ja doch besser, als ich eigentlich dachte.
Anhedonie, der Verlust der Fähigkeit, Freude, Lust oder Vergnügen zu empfinden. Wie kommt es zu sowas? Was sind da die Ursachen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die Anhedonie ist erstmal auch schwer zu definieren. Also Sie haben ja schon gesagt, Verlust von Interesse oder Freude, das war genauso ein Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben. Was heißt das denn überhaupt? Und wie es dazu kommt, das ist schwer zu beantworten, glaube ich, mit einer einfachen Aussage. Die Frage fängt schon eigentlich dabei an, was ist das überhaupt und wie definiert man das überhaupt? Und da sind wir uns in der Forschung noch ein bisschen uneinig, würde ich mal sagen. Oder es entwickelt sich gerade dahin, dass man sagt, das ist auch viel, hat das mit Motivation zu tun. Und ob das jetzt zum Beispiel bei Depressionen dann sich auch verstärkt quasi, müssen wir noch herausfinden.
Nun haben Sie also schon herausgefunden, Menschen mit Anhedonie sind eben doch lust- und freudefähig. Was ihnen fehlt, ist einzig dieses, mir läuft das Wasser im Mund zusammengefühl und ich möchte das. Wie lässt sich nun diese Erkenntnis für die Therapie verwenden?
Ja, da sind wir Forschenden natürlich immer ein bisschen zurückhaltend, das direkt anzuwenden. Aber genau, also eine Sache vielleicht, die man sagen könnte, ist, dass vielleicht es helfen kann, auch was in der Therapie auch teilweise gemacht wird, zu sagen, dass man Belohnungen verfügbarer macht im Alltag. Also dass man versucht, so diese Hürde, überhaupt die Belohnungen zur Verfügung zu haben, versucht zu verringern. Also dass man sie schon direkt vor sich hat, direkt verfügbar hat und dann eben auch in den Genuss kommen kann.
Mehr Schokolade auf dem Fernsehtisch.
Ja, hoffentlich auch ein paar andere Dinge, aber...
Dann sage ich herzlichen Dank für diese Erkenntnisse der Neuro- und Verhaltenswissenschaftlerin Corinna Schulz. Schulz. Sie ist Doktorandin an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an den Unikliniken Bonn und Tübingen. Frau Schulz, danke, dass Sie bei uns waren bei dem Profi.
Ja, vielen Dank.
Freuen Sie sich auf das Pfingstwochenende?
Ich freue mich sehr. Sehr gut. Vorfreude ist intakt.
Sie sind nicht anhedonisch.
Come inside. Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Möwen haben eingebaute Salzfilter. Viele Meeresvögel, wie Möwen, können problemlos salziges Wasser trinken. Das funktioniert dank der Nasen bzw. Salzdrüsen, die über ihren Augen liegen. Denn damit können die Möwen überflüssiges Salz aus ihrem Blut filtern. Das wird dann zusammen mit einem Sekret aus den Nasenlöchern am Schnabel abgegeben.